You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com, code NEWS.
Was wird aus Hamburg?
Der Podcast zur Stadtentwicklung.
Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Ja, es ist ein Name, den man zuletzt häufig gehört hat, wenn es um große Projekte und die Revitalisierung von Gebäuden geht, egal ob beim CCH, dem Vivo-Kaufhaus oder nur dem Klöpperhaus. Bei mir ist Bernd Leusmann, einer der Geschäftsführer von AGN Leusmann in Hamburg, als Teil von AGM, als eines der größten Architektur- und Generalplanungsbüros. Herr Leusmann, war das richtig?
Das war richtig. Herzlichen Dank, Herr Iken. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich hier auch ein bisschen was zu uns und auch zur Architektur in der Stadt erzählen darf. Ich bin überhaupt kein Podcast-Hörer.
Natürlich das kann jetzt sich jetzt bisschen, ja ändern.
Ja, genau, und habe jetzt mal reingehorcht und ich finde, das ist ein tolles Format. Also tauchen natürlich viele Wegbegleiter auf in ihren Podcasts und es ist sehr spannend. Vielen Dank.
Ja, sehr schön. Dann kennen Sie es ja schon, dass Sie am Anfang immer als Aufwärmübung die 5 Fragen beantworten müssen.
Genau.
Sie dürfen mir erst mal verraten, was Ihre Lieblingsstadt ist als gebürtiger Münsteraner.
Keine schlechte Stadt Münster. Sie haben ja auch eine Zeit lang dort verbracht. Ganz klar Hamburg. Hamburg ist seit 35 Jahren meine Wahlheimat und ich habe schon sehr früh Kontakt zu Hamburg bekommen. Ich war tatsächlich während meiner Bundeswehrzeit in der Nähe von Schwarzenbeck stationiert und wir haben uns mit einer Gruppe immer irgendwie ein, zweimal in der Woche aufgemacht, waren auf Konzerten in der Fabrik, um der Tristesse der Kaserne zu entkommen und das war so die erste Tuchfühlung. Und ich bin in den Mitte der 80ern, ist ein Freund von mir nach Hamburg gezogen, war bestimmt 2-3 Mal im Jahr dort. Und das war einfach eine tolle Zeit. Also der wohnte in der Nähe der Schanze und da gab es das Karo-Viertel, es gab Clubs. Und es war eine wilde Zeit und man hatte das Gefühl, es ist so eine Aufbruchsstimmung und es geht richtig, richtig los in Hamburg.
Aber kann man schon sagen, dass die Bundeswehr sie ein bisschen nach Hamburg geführt hat? Ein Argument mehr für die Wehrpflicht.
Okay, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich glaube, es ist eher mein Freund, der hier war und über den ich natürlich irgendwie eine sehr enge Tuchfühlung hatte. Die Clubs, die man besucht hat. Wir haben uns samstags immer getroffen im Loft in der Galeria. Und interessanterweise haben wir jetzt seit 6 Jahren unser Büro in der Galeria, sitzen da im 2. OG. Das war einfach eine schöne Zeit. Spaziergänge an der Elbe. Also ich habe das immer sehr genossen und liebe Hamburg.
Ja, spannend. Welchen Stadtteil lieben Sie denn besonders?
Das muss man ein bisschen differenzieren. Wohnen tue ich tatsächlich seit 13 Jahren in Barmbek, in diesem Quartier 21. Ich wohne da sehr, sehr gerne. Habe davor in Winterhude gelebt. Und Winterhude ist für mich eigentlich so der Ort, den ich richtig gut fand. Also man hat fußläufig, ist ein bisschen bodenständiger, man hat fußläufig alles, Stadtpark, Goldbergmarkt, Isemarkt mit Eppendorf, die Alster. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber ich fühle mich wohl in unserem Quartier. Das ist ja auch ein sehr gutes Beispiel für Transformation, also vom ehemaligen Allgemeinen Krankenhaus zu einem Wohnquartier, wo mittlerweile, glaube ich, 1000 Leute leben.
Da haben wir noch ein paar mehr von. Genau. Kommen wir sicher gleich nachher noch drauf. Ihr Lieblingsgebäude?
Ganz klar, und ich muss leider das Taschentuch rausholen, Lederschüler. Am Mannkamsweg,
das Ecke, Haus.
Nordkanalstraße. Ich habe dieses Haus immer ganz toll gefunden. Die Proportion, dieses wirklich schöne Beispiel für
Es musste Hamburger. Abgerissen werden.
Es muss abgerissen werden. Mhm. Wir haben das tatsächlich auch mal kurz begleiten dürfen und es gibt 2 Gutachten und es ist auch zum Abbruch freigegeben. Es ist eine Stahlkonstruktion, die mit Ziegeln umkleidet ist und die ist komplett verrottet.
20er Jahre, glaube ich. Ne? Also eigentlich auch eines genau. dieser klassischen Kontorhäuser, die Hamburg so auszeichnet, nur immer an anderer Stelle.
27, 28 gebaut, ein tolles Haus.
Tja, muss man jetzt sich angucken, solange es noch steht.
Das ist so. Zu den Vierteln, wir haben tatsächlich als Beispiel einer sehr dichten Bebauung mit dieser Art von Gebäuden. Wir haben 10 Jahre unser Büro im Kontorviertel gehabt. Und da sind sie natürlich umgeben von Chieler Haus, Sprinkenhof. Wir haben selber in einem Haus gesessen, was die Post 25 gebaut hat. Da gibt es noch Fotos, wo die Damen saßen und gestöpselt haben. Und also ist auch ein spannendes Viertel.
Ihr Lieblingsplatz, Ihr Lieblingsort in Hamburg?
Das ist tatsächlich ein Thema, da muss ich so ein bisschen zurückgehen. Ich habe 12, 13 Jahre in Blankenese gelebt, wir hatten einen Hund und ich bin mit dem oft spazieren gegangen. Und da gab es im Bauerspark zum Übergang zum Treppenviertel so einen hochgelegenen Punkt und man hatte einen atemberaubenden Blick auf die Elbe. Und das war für mich wirklich das Tor zur Welt. Also da habe ich oft gestanden und tief durchgeatmet.
Und ein Haus dürfen Sie abreißen.
Abreißen ist natürlich nicht mehr unser Thema. Ja. Wir sind nachhaltig unterwegs. Aber es gibt tatsächlich eigentlich so eine kleine Baulichkeit, wenn Sie von Hamburg über die Elbbrücken fahren. Kurz vor den Elbbrücken gibt es rechterseits so ein Kleinod, auch ein gutes Beispiel des hanseatischen Expressionismus, von Otto Hoyer gebaut, was sehr liebevoll in den letzten Jahren saniert worden ist, in diesem ganzen Komplex. Da gibt es ja auch dieses wunderbare Restaurant 100, 200. Und vorne an der Straße stehen so ein Fertiggebäude, wahrscheinlich so aus den 70ern. Und ich finde, das dürfte mal weg, um so ein bisschen den Blick wieder aufzumachen.
Ja, das finde ich ja mutig, dass Sie auch mal ein Gebäude dann zum Abriss freigeben. Ja, fangen wir vielleicht mal an. Ich habe gesehen in Ihrer Vita, dass Sie Steinmetz und Bildhauerei gelernt haben. Das ist ja erstmal, finde ich, ein interessanter Zugang dann auch zu Ihrem Beruf. Wollten Sie von vornherein Richtung Architektur gehen und erstmal was Handwerkliches vorschalten oder hatten Sie auch ein bisschen mit dem Künstler in Ihnen kokettiert?
Ich glaube, die Geschichte geht folgendermaßen. Also ich hatte ursprünglich was ganz anderes vor. Ich habe Chemie- und Bioleistungskurs gehabt und habe ein Semester Chemie studiert. Merkte aber, dass irgendwie es nicht brannte. Und dann habe ich gedacht, okay, was machst du? Und habe dann diese Chance bekommen, Steinmetz und Bildhauer zu lernen, was mir sehr, sehr viel Freude gemacht hat. Und das war auch eine Ausbildung, wo ich relativ viel bildhauerisch gearbeitet habe. Das war ein freischaffender Künstler, der auch viel Bronzen gemacht hat und so weiter. Und das hat mich letztendlich dann dazu geführt, auch Architektur. Ich hatte immer Spaß an Bauten, an Räumlichkeiten und so weiter. Und das hat mich tatsächlich dann dazu geführt, Architektur zu studieren.
War das am Ende auch vielleicht eine ganz gute Schule? Weil viele sagen, ja, man muss erst mal irgendwie ein paar Jahre auf dem Bau gelernt haben, dass man da so eine gemeinsame Sprache findet.
Ich finde das total wichtig. Also den Kontakt mit der Baustelle, einfach auch morgens raus und hart arbeiten, das fördert natürlich das Verständnis für das, was dann hinterkommt. Also auch was Detaillierung und Umgang mit Bausubstanz angeht. Ich fand das total wichtig für mich.
Und als Generalplanungsbüro sind Sie wahrscheinlich auch ganz viel auf den Baustellen, um quasi zu gucken, wie es vorangeht und dass es richtig vorangeht.
Ja, also das ist ja, man muss ein bisschen unterscheiden. Wir haben in der AGN-Gruppe selber einen sehr hohen Anteil an öffentlichen Bauten und die werden in der Regel auch in Einzelausschreibungen vergeben. Das heißt, da haben Sie immer auch die Bauleitung und die Vergaben und das ist natürlich viel intensiver als im privaten Bereich, wo Sie häufig mit Generalunternehmern zusammenarbeiten, die dann diese Aufgaben übernehmen. Da haben Sie quasi so eine Art Baucontrolling. Also von daher sind wir schon häufig unterwegs auf den Baustellen. Und das ist auch wichtig.
Gibt es eigentlich so, Sie sind ja schon wirklich lange dabei, so eine Baustelle, die besonders viel Freude und Spaß gemacht hat? Ein Projekt?
Es gibt tatsächlich aktuell ein kleines Bauvorhaben, das ist so ein Handschmeichler, den ich so im Herzen habe. Und zwar ist das die ehemalige Reiterkaserne an der Theodorstraße. Und da haben wir...
Da müsst ihr mir helfen, Stadtteil?
Bahrenfeld.
Bahrenfeld.
Also einmal über
okay.
die
ja,
Autobahn.
Ja, ja, jetzt.
Und dann hinter der Autobahn rechts hoch. Und da haben wir tatsächlich die Gelegenheit gehabt, dass, da gab es den ehemaligen Exerzierplatz. Da sind alte Hallen drauf gewesen. Das war, glaube ich, irgendwie ein Streudienst oder so. Und dort haben wir so ein Ensemble entwerfen dürfen mit 3-4 Neubauten. So die typischen Gewerbelofts, in die man eigentlich gerne reinzieht und mietet. Und die werden jetzt nächsten Monat übergeben. Das ist das sogenannte Westwerk. Dazu gehörte noch der ehemalige Pferdestall, den wir auch saniert haben. Das ist einfach eine tolle Baustelle gewesen.
Sie sind ja derzeit auf ganz vielen Baustellen, sage ich mal, mit der Revitalisierung, mit dem Umbau beschäftigt. Ich finde ja so eines dieser Gebäude, was ich wirklich spannend finde, was uns auch schon vor 25 Jahren viele Schlagzeilen beschert hat, war das Vivo-Kaufhaus in Ottensen. Damals so als quasi Öko-Kaufhaus angedacht. Jeder, der mal drin war, weiß, hat nie funktioniert. Und Sie machen daraus jetzt eine Schule.
Genau. Also ich habe das damals auch mitverfolgt. Also ich glaube, es war so ein bisschen diese Idee Mercado. Ich habe eine Halle, wo dann Öko-Einkaufsstände sind und so weiter. Ich glaube, man hat damals so, hab ich es gehört, irgendwie die Kaufmannschaft, die man dort reinziehen wollte, irgendwie nicht überzeugen können, was sehr schade war. Ich bin ab und zu mal drin gewesen. Es gab dort ja ein Fotogeschäft viele Jahre. Aber ansonsten war das immer sehr, sah es immer sehr verlassen aus. Und das, was wir jetzt vorhaben, ist natürlich auch ein wirkliches Leuchtturmprojekt. Also aus so einem Gebäude eine Stadtteilschule zu machen. Also
ganz einfach stelle ich mir das nicht vor, weil das ist ja nun wirklich
es ist so.
Ganz und anders konzipiert gewesen.
Ja, aber Sie haben natürlich diesen innenliegenden Platz, der so als überdacht
Aula.
Ist und der natürlich als Aula funktioniert. Und es geht natürlich auch nur in Verbindung mit einer engagierten Schulleitung und sag mal auch Kompromissen, die man dann eingeht, was zum Beispiel Außenanlagen angeht, Spielflächen und so weiter, die man zum Teil auf dem Dach herstellt und so weiter. Also eine spannende Aufgabe, die auch sehr geprägt ist von dem Thema Nachhaltigkeit, nicht? Also Substanz erhalten, Materialien wiederverwenden, wie Türen und andere Materialien und Stoffe. Also ganz spannend.
Wann ist das günstiger, wirklich diese Schule umzubauen, als sie abzureißen und neu zu bauen? Weil das haben Sie ja auch an anderer Stelle gemacht, weil Sie gesagt haben, es lohnt eigentlich nicht.
Eine schwierige Frage. Also in dem Fall, weil es doch eine relativ große Fläche ist, würde ich tatsächlich behaupten, dass es eher günstiger ist, weil wir natürlich auch viele Räumlichkeiten und Dinge beibehalten können. Aber es ist tatsächlich immer wieder natürlich die Frage, lohnt es sich, Dinge stehen zu lassen und umzunutzen, mit natürlich auch zum Teil ja Einschränkungen, die man hat durch das vorhandene Gebäude. Aber ich finde, das ist etwas, auch eine Herausforderung, die wir uns mittlerweile stellen müssen, der wir uns mittlerweile stellen müssen.
Und dann wird auch wahrscheinlich das meiste, wenn es nicht direkt wieder eingebaut wird, dann zumindest recycelt, oder?
Genau. Also es gibt
Stichwort Urban Mining.
Urban Mining, also es gibt ja mittlerweile auch die Themen Recyclingbeton und so weiter, nicht? Also die wir an verschiedensten Stellen versuchen einzusetzen.
Sie waren ja auch beteiligt quasi, ich finde, das ist ja richtig gut gelungen, ist ja die Revitalisierung des CCH. Sie lachen. Warum lachen Sie?
Weil die Planungszeit damals, glaube ich, mit 3 Jahren angesetzt war. Das Ganze hat dann 8,5 Jahre gedauert. Da können Sie sich vorstellen.
Gut, im Vergleich zur Elbphilharmonie war das ja noch rasend schnell.
Das stimmt. Aber das war tatsächlich ein sehr, sehr anstrengendes Vorhaben. Ich habe eine Zeit lang gefremdelt, war aber jetzt tatsächlich auch, ich glaube, 2-3 Mal wieder in dem Haus. Und es ist wirklich ganz toll geworden. Also wir haben das ja in Arbeitsgemeinschaft gemacht und waren auch bei der Konzeptionierung damals mitbeteiligt. Ich finde das ein tolles Haus. Und auch diese Idee, des neuen Platzes zum Dammtorbahnhof und auch dieses Zuschütten der Masseyer Straße, dieses Verbinden der Parkflächen hinten im hinteren, im rückwärtigen Bereich. Ich finde, das ist ein ganz tolles Ensemble geworden.
Ja, ich glaube, die Leistung erkennt man erst dann, wenn man wirklich das Alte nochmal sieht.
Ja.
Dieses ja auch wirklich teilweise echt Verbaute.
Ja.
Wie man das Haus geöffnet hat. Ist es eigentlich für Sie, Sie sind ja quasi als Generalplanungsbüro oft so ein bisschen in der zweiten Reihe und der Architekt mit dem Entwurf steht ein bisschen mehr in der Sonne?
Ja, das kann man
oder
so nicht sagen.
Kann man das so nicht sagen?
Nein, also bei uns ist es tatsächlich so, man kann das, also wir haben Projekte und da, so nimmt man uns natürlich häufig wahr. Wir sind so die Fertigmacher. Mhm. Wenn in Hamburg, wenn es eine große Ausführungsplanung gibt, dann liegt die bei uns irgendwann auch auf dem Tisch. Also Sie haben es gesagt, CCH, das Klöpperhaus jetzt zum Beispiel für Tischmann Speyer, das ehemalige Kaufhof Galeria, das Vivo, die Stadthöfe damals mit August Prien für Quantum. Das Springer-Quartier haben wir zum Beispiel auch als Ausführungsplaner gemacht. Das sind die Dinge, wo wir wahrgenommen werden. Aber wir haben natürlich eine Vielzahl von Projekten, die wir auch komplett betreuen. Als Architekten, als Generalplaner mit der eigenen Haustechnik und Tragwerksplanung. Da gibt es viele, viele Beispiele. Also gerade im öffentlichen Bereich, beziehungsweise dieser kleine Handschmeichler in Bahnfeld, da sind wir von vorne ran dabei gewesen. Oder wir haben jetzt ein schönes Bürogebäude in der City Süd fertig gemacht. Und es gibt ein Projekt, was mir persönlich wirklich sehr am Herzen liegt, das ist die Hauptverwaltung Otto. Außen alles so geblieben, altes Gebäude von Brandfeld. GMP, aber innen komplett neu gemacht. Und dort haben.
Trifft ja auch nicht mehr unbedingt den Geschmack der aktuellen Zeit, wenn man da über das Gelände geht.
Das stimmt. Aber wir hatten hier die Chance, oder muss man einfach sagen, da war Otto extrem offen. Wir haben eine befreundete Raum- und Farbpsychologin mit eingeschaltet. Und ich finde, das Ergebnis ist.
Innen ist es toll, finde ich auch.
Ich weiß nicht, ob Sie schon mal
drin waren. Ich war schon mal drin, ja.
Und wissen Sie, das Schöne ist, ich habe jetzt in den letzten Wochen habe ich tatsächlich auch ein paar Mitarbeiter von Otto getroffen. Und wenn mir dann jemand sagt, Mensch, ey, das ist ein tolles Haus, ich fühle mich da wohl, ich arbeite da, dann ist das für mich eigentlich oder für uns eigentlich das beste Kompliment.
Sie haben es eben schon genannt, aktuelles Projekt soll ja dieses Jahr, glaube ich, fertig werden, das Klöpperhaus,
ja.
Also der ehemalige Kaufhof, für die nicht alle Namen parat haben. Genau. Das ist ja auch denkmalgeschützt, tolles Gebäude, aber es war natürlich vorher ein Warenhaus und das muss man schon komplett neu denken, oder?
Ja, interessanterweise ist es ja mal als Kontorhaus entstanden 1913, damals auch von Höger. Dann hat man in den 66er Jahren die gesamte Konstruktion rausgerissen und hat die neue Konstruktion, also sondern kaufhausgerecht eingebaut. Und das hatte mit der Außenfassade gar nicht mehr so viel zu tun, weil im Kaufhaus brauche ich keine Fenster, sondern die Geschosse hatten nichts mehr mit der Fensteraufteilung zu tun. Und als wir gestartet sind, gemeinsam mit einem Brüsseler Büro, was man eingeschaltet hatte, also Noah Architekten, es war eine ganz tolle Zusammenarbeit, vor allem weil einer der Partner hier in Hamburg groß geworden ist und sich natürlich auch mit der ganzen Materie gut auskannte, Jitze Vandenberg.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to kachava.com and use code NEWS for 15% off. That's kachava.com and use code NEWS. KACHAVA.com, code NEWS.
Aber wir standen da und sagen, okay, was machen wir jetzt? Reißen wir alles wieder raus und führen es sozusagen wieder zurück? Nee, das können wir nicht machen. Also es ist, wir müssen einfach mit der Substanz leben. Und ich glaube, das, was da jetzt entsteht, wird eine ganz, ganz tolle Architektur mit räumlichen Eindrücken. Die gesamte Stahlbetonkonstruktion wird sichtbar gemacht. Sie haben ein eingeschnittenes Atrium. Als Mieter gibt's ja die HCOB, die Hamburg Commercial Bank. Und im Untergeschoss ist ein großer Fitnessbetreiber gefunden worden. Also es gibt scheinbar auch reges Interesse für die oberen Geschosse. Also das wird, glaube ich, wirklich ein...
Ja, es gibt ja oben auch so Galeriewohnungen, glaube ich, für Künstler.
Genau. Oder was da ja, es gibt tatsächlich. Wir haben, glaube ich, 20 Wohnungen, die dort entstehen, Richtung Bugenhagenstraße, zum Teil mit atemberaubenden Blicken Richtung Hafen.
Es ist... Können Sie als Steinmetz ja vielleicht einziehen?
Ich fühle mich ganz wohl in meinem Quartier 21.
Sie haben ja auch vorhin schon erwähnt, an den Stadthöfen mitgearbeitet. Das ist ja in meinen Augen ein wirkliches stadtentwicklungspolitisches Juwel geworden. Allein, es haben noch nicht alle so richtig entdeckt, oder?
Das kann ich gar nicht beurteilen, aber im Prinzip muss man ja wirklich sagen, für Hamburg ein unglaubliches Stück Stadtreparatur. Also ich kann mich noch erinnern, so ein bisschen diese trostlosen Gebäude.
Früher sind wir mit die Behörde drin war.
Da saß Herr Professor Walter, da sind wir mit unseren Modellen irgendwie mit dem Paternoster hochgefahren in den Vierten und haben uns mit ihm dazu ausgetauscht. Und das, was da jetzt entstanden ist, ist natürlich sensationell. Also wir hatten ja verschiedene Architekten, also David Chipperfield war dort tätig, Kühn Malvezzi aus Berlin und mein Freund Stephen Williams hat diesen Hotelbaustein dort entwickelt. Und wir haben quasi über alles die Ausführungsplanung gemacht, haben zum Teil auch den Mieterausbau mitbetreut für die Büroflächen. Also ein tolles Haus, ja.
Es gibt hier im Augenblick so ein bisschen ist schon quasi geschönt. Die Branche ist in der Krise und wir sehen auch hier in Hamburg, dass viele Projekte nicht so recht vom Flecke kommen. Der Elbtower zumindest soll jetzt zu Ende gebaut werden. Sehen Sie so ein bisschen so... Licht am Ende des Tunnels?
Interessanterweise, ja, die letzten Jahre haben wir natürlich viele Insolvenzen erlebt. Man hat sich die Wunden geleckt. Es gab natürlich massive Abwertungen. Es war ja eine Zeit schneller, höher, weiter. Also ging ja alles, was man anfasste. Die Preise gingen immer weiter, die Verkaufspreise, die Faktoren. Und das brach natürlich irgendwie dann extrem zusammen, gerade auch mit Corona. Die letzten 2-3 Jahre waren, würde ich sagen, sehr düster, gerade für die Bauunternehmen. Ich bekomme aber im Austausch jetzt mit, dass die meisten wieder vernünftige Auftragssituationen haben. Wir haben relativ viele, auch größere Bauvorhaben, die jetzt tatsächlich angegangen werden. Wir haben den Hamburger Hof als Neubau. Wir haben die Gänsemarktpassage, auch ein ehemaliges Signa-Projekt, was angegangen wird. Quantum macht da das Service Development für den Eigentümer. Das sind natürlich spannende Sachen. Wir haben die Esso-Häuser, wir haben das Holzenquartier. Das sind ja alles Dinge. Signal Iduna baut neu, wird auch ein Riesenareal. Also es geht wieder nach vorne. Es gibt Zeichen, dass die Auftragslage sich verändert. Ja. Interessanterweise sind das natürlich eher Sachen von Eigentümern, die ihre Häuser oder ihre Neubauten realisieren. Oder ich habe einfach den Druck, weil ich habe dort ein Grundstück, was einfach teuer bezahlt worden ist. Aber man merkt schon eine neue Aufbruchstimmung in der Stadt.
Ich musste eben ein bisschen schmunzeln, weil Sie auch zwei Projekte angesprochen haben. Wir reden ja immer so viel über quasi nachhaltiges Bauen und am besten gar nichts mehr abreißen. Sie haben gleich zwei Beispiele angesprochen, wo eifrig abgerissen wird, nämlich einmal bei der Hanse Merkur, die quasi auf ihrem Gelände abgerissen hat, und der Hamburger Hof. Wenn man da quasi die Straße rauf geht, sieht man auch, dass da alte Häuser weggefallen sind. Reißen wir noch zu viel ab?
Ich glaube, das mit dem Abreißen ist deutlich weniger geworden. Also wenn wir Neubauprojekte vorstellen, wo Bestand drauf ist, dann stehen wir auch immer zum Beispiel mit dem Oberbaudirektor irgendwie im Austausch. Ist das notwendig? Kann man Dinge stehen lassen? Also graue Energie sparen ist natürlich schon das Thema der Zeit. Beim Hamburger Hof gab es ja vor langer Zeit einen Wettbewerb dazu. War ja im Grunde genommen alles eigentlich schon geregelt. Und ich glaube, diese Passage funktionierte einfach nicht mehr. Natürlich fragt man sich, muss dann so ein Haus von André Potier irgendwie, was 20 oder keine 20 Jahre alt ist, abgerissen werden? Das ist schon auch schwer zu vermitteln. Ne? Da bin ich bei Ihnen.
Ich habe gesehen auf Ihrer Website, wir haben ja eben ein bisschen über die Krise gesprochen, Sie suchen Architekten. Sind Sie da so gut quasi durch die Krise oder Planer? Sind Sie so gut durch die Krise gekommen? Oder?
Ja, bei uns ist tatsächlich so, dass dieser Wegfall der privaten Projekte, also Projektentwicklung im Augenblick, lohnt sich einfach nicht. Die Faktoren sind nicht da, die Zinsen, die Baukosten waren hoch, bewegen sich jetzt in die richtige Richtung. Haben wir wirklich sehr gut kompensieren können durch öffentliche Bauvorhaben. Bildungsbauten, wir haben bei uns gerade die Hauptverwaltung, die Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen in Karst irgendwie bearbeitet. Das ist ein Projekt, was unsere Kollegen in Münster in einem Investorenwettbewerb gewonnen haben. Das sind Dinge, die bei uns aufgrund von Kompetenzen, aber auch Kapazitäten dann bearbeitet werden. Und was wirklich ein großer Bereich ist, sind technische Gebäude. Technische Gebäude heißt Feuerwachen, Gefahrenabwehrzentren und Busbetriebshöfe. Also wir haben bei uns mittlerweile eine echte Kernkompetenz in Busbetriebshöfen. Also klingt erstmal ziemlich schnöde, aber auch da kann man natürlich gestalten und Architektur machen. Wir haben, glaube ich, in Kiel ein gutes Beispiel dafür abgeliefert. Wir haben in Hamburg zwei Busbetriebshöfe geplant, in Flensburg, und haben jetzt gerade drei Busbetriebshöfe bei uns in der Bearbeitung. Und das sind große Projekte von 50 bis 100 Millionen.
Aber es ist eher Schwarzbrot, ne? So
für die ist eher Schwarzbrot, wissen Sie, für mich als Geschäftsführer ist es natürlich auch wichtig, ein kompetentes Team, was man sich aufgebaut hat, oder was, wir haben ja Kollegen, die sind schon seit 25 Jahren bei uns, einfach weiterhin zu beschäftigen. Also das ist natürlich ein ganz großes Anliegen. Und da muss man sagen, wir suchen tatsächlich Leute und
ja, mit der öffentlichen Hand als Auftraggeber hat man auf den richtigen quasi absolut Auftraggeber gesetzt.
Ja, ich glaube,
da kommt ja eher wahrscheinlich noch ein bisschen mehr um die Ecke in den kommenden
Jahren. So ist es. Also wir gehen natürlich davon aus, dass gerade dieses Thema Struktur zunehmend weitere Aufträge zu uns reinspült.
Ich habe gesehen, auch möglicherweise wieder Instandsetzung von Kasernen, habe ich gehört. Ist das schon irgendwas im Schwange? Oder?
Es gibt die ersten Anfragen. Also wir haben für die Bundeswehr schon das eine oder andere gemacht. In der Regel sind das dann Hörsaalgebäude oder kleinere Verwaltungen oder auch mal Lagergebäude. Aber auch da spürt man, dass da was auf uns zukommt.
Ein Thema, was eigentlich in jedem Podcast irgendwie so am Rande eine Rolle spielt, ist die Klage über lange Genehmigungsfristen, über Bürokratie. Da gibt es jetzt ja auch Versprechen, da soll ja jetzt der Staat handlungsfähiger werden. Merkt man das schon so im Alltäglichen, dass die Behörden schneller oder etwas geschmeidiger werden? Oder ist es weiterhin ein Kampf
gegen Windmühle? Also in die Klagen kann ich voll einsteigen. Also es ist tatsächlich so, dass sie mittlerweile eher mit einem Jahr Genehmigungszeit rechnen, auch gerne mal anderthalb. Das ist auch nicht einfacher geworden, weil die Baubehörden oder Bauämter natürlich jetzt auf das digitale Verfahren umgestellt haben, was natürlich auch den einen oder anderen Fehler mit sich bringt und auch eine Gewöhnungszeit mit sich bringt. Es wäre absolut wünschenswert, wenn sich dieses Thema wirklich einkürzen ließe. Sie können sich ja vorstellen, 1,5 Jahre für eine Baugenehmigung ist natürlich eine Katastrophe.
Und gerade in Zeiten der Krise, wo ja viele quasi auch darauf warten, sofort loszulegen, ist eigentlich nicht mehr nachvollziehbar. Also, und da sehen Sie noch nicht, dass es besser wird. Also da ist noch nicht
irgendwie. Im Augenblick noch nicht spürbar. Man muss sagen, dass das natürlich auch immer sehr stark abhängig ist von Personen, mit denen man zu tun hat und die sich dann auf der Bauamtsseite irgendwie engagieren und wo man versucht, gemeinsam natürlich irgendwie die Genehmigung relativ schnell zu bekommen. Und da haben wir gute Erfahrungen gemacht, aber es ist dann immer dieser persönliche Umgang. Aber über alles würde ich mir schon wünschen, dass wir da schneller werden und vielleicht auch mehr gemeinsam an diesen Themen arbeiten.
Vielleicht nochmal eine, wir müssen gleich auch schon zum Ende kommen, eine Frage an Sie ganz persönlich, weil Sie waren ja lange Zeit selbstständig und sind dann 2008, wenn ich das recht entsinne, haben Sie die Eigenständigkeit aufgegeben und sind in die AGN-Gruppe eingegliedert worden, haben sich eingegliedert. Wollten Sie quasi gerade auch vielleicht vor dem Hintergrund der damals herrschenden Finanzkrise ein bisschen Sicherheit? Wollten Sie größere Strukturen oder woran lag's?
Interessante Frage. Es war tatsächlich so, dass ich Freunde hatte, die sagten, sag mal, wie kannst du das machen? Du bist selbstständig, hast 25 Leute, warum machst du das? Das war gar nicht die Finanzkrise. Die haben wir damals noch nicht gespürt. AGN wollte gerne eine Niederlassung im Norden haben, in Hamburg. Ich fand das total sympathisch. Ich fand auch das Zusammengehen mit einem großen Generalplaner eine echte Win-Win-Situation, weil sie haben natürlich plötzlich einen Zugriff auf Bauphysiker, auf Haustechniker, auf Statiker. Und ich bin, sagen wir mal, nicht mehr selbstständig, aber ich bin natürlich Geschäftsführer irgendwie jetzt mittlerweile seit 17 Jahren. Und in der Zeit sind wir in der Gruppe von, ich glaube, 250 auf fast 1000 Leute gewachsen. In Hamburg haben wir 70 Leute und sind natürlich auch in der Lage, irgendwie richtig spannende Bauvorhaben umzusetzen. Das war natürlich auch eine Möglichkeit. Und ein anderer Punkt ist, ich habe Anteile und habe auch ein klar definiertes Ausstiegsszenario, was es natürlich auch einfach war. Also ich kenne viele Kollegen, die natürlich gerade da am Ende ihrer Arbeitszeit eher Schwierigkeiten haben, jemanden zu finden, der dann ein Büro übernimmt oder.
Haben Sie auch schon, Sie sind 64, so langsam sich Gedanken gemacht, irgendwie auszusteigen?
Ein bisschen mache ich noch.
Was ich ganz spannend finde, also AGN ist ja wirklich deutschlandweit vertreten. Muss man sich dann auch schon mal doofe Sprüche anhören? So Hamburg, ihr mit dem Elbtower, gab es da Hohn und Spott für den Hamburger?
Ja, natürlich, klar. Aber das ist ja nichts, was wir persönlich nehmen müssen.
Gott sei Dank, ja.
Genau, also das mit dem Elbtower, wissen Sie, ich habe da eine persönliche Meinung. Wir haben viel in der City Süd gemacht. Das ist schon auch ein bisschen ein Unort, wo der jetzt steht.
Der Entwurf von. Also Schipper, Sie waren leicht skeptisch, als die
Idee präsentiert wurde. Ich war eher skeptisch, weil wissen Sie, wir haben dort Bürogebäude entwickelt, damals vor 20 Jahren für 11,50 Euro Miete. So, jetzt haben sie dort ein Gebäude, wo 40 Euro aufgerufen werden. Das ist natürlich eine Situation, da muss man gucken, funktioniert das? So, aber ich finde, man ist diesen Weg eingeschlagen. Auch die Stadt hat Ja gesagt. Und ich finde, da muss man das Ding auch zu Ende bringen.
Also nichts ist schlimmer als dieser Torso, oder?
Ja. Das geht gar nicht. Und ich find's toll, dass Herr Becken sich dieser Sache angenommen hat. Und es sieht, finde ich, ja sehr erfolgreich aus. Also Hilton hat gerade irgendwie das Hotel angemietet. 50%, so hört man, sind natürlich mit Zutun der Stadt vermietet. Also
auch mit viel Geld der Stadt, ja. Die da nicht einsteigen wollte.
Das ist schon so, ja.
Vielleicht noch ein letztes Wort, weil das ist quasi gleich um die Ecke. Wie finden Sie denn die Oper?
Ich finde es total positiv. Das hat, glaube ich, damit zu tun, ich bin ja jetzt schon lange in der Stadt. Und wenn man Besuch hatte, nicht, dann hat man sich überlegt, was kann ich denen zeigen? Und Hamburg, finde ich, hatte lange Zeit ja relativ wenig. Ne? Hafenrundfahrt, Miniatur Wunderwelt, dann konnte man vielleicht noch mal natürlich in die Speicherstadt. Natürlich konnte man sich Sachen angucken, mal in irgendein Museum rein. Aber ich finde, es fehlte so ein bisschen an wirklich großen Dingen. Die Elbphilharmonie hat da eine Lücke geschlossen. Ich finde es ganz toll. Und ich meine, wir haben alle noch das Gezeter in den Ohren irgendwie. Und als sie dann fertig war, ich finde es fantastisch. Ich habe tolle Konzerte dort gesehen. Und ich kann das nur begrüßen, dass wir uns ein weiteres Highlight schaffen.
Kann man wieder so ein bisschen spekulieren, wenn dann der Elbtower fertig ist und die Oper gebaut wird, dass Hamburg dann wieder echt so eine upcoming City ist, auch so für die Kollegen, dass sie dann neidisch nach Hamburg gucken und sagen, wow,
ich glaube auch gerne. Ich glaube schon. Also Hamburg hängt ja so ein bisschen hinter Berlin als Hauptstadt hinterher, aber Hamburg hat einfach so viele tolle Reize und ich glaube, dass das etwas ist, was uns wieder in den Fokus bringt.
Lieber Leusmann, das ist ein schönes Schlusswort, da will ich gar nicht irgendwie noch zu viel sagen. Vielen Dank, dass Sie da waren und Sie schalten wieder ein, wenn es heißt, was wird aus Hamburg?
Vielen, vielen Dank, Herr Ingen.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast. Thank you.